ARD Sounds.
Transparenter und einfacher, was sich bei der Schufa ändert.
Jung und gewaltbereit, die neue türkische Mafia in Deutschland.
Und grün oder weiß, die Spargelernte startet.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo zusammen, es ist Dienstag, der 17. März und heute für euch am Start Magdalena Bienert und Sebastian Trepper.
Hallihallo und wir gehen rein mit der Nachricht, dass endlich mal was einfacher und transparenter wird. Klingt nicht so sexy, ist aber wirklich wichtig, der Schufa-Score. Und ab heute gibt es da eine neue Berechnungsmethode. Das Schufa-Ding ist ja das, was alle sehen wollen, wenn wir uns auf eine neue Wohnung bewerben oder einen Kreditantrag stellen. Da drin steht nämlich, ob und bei wem wir schon Schulden haben oder ob wir unsere Rechnungen pünktlich bezahlen und sowas alles.
Ist also eine Bonitätsauskunft. Aber mal ehrlich, das war bislang eher ein Buch mit 7 Siegeln für uns als Verbraucher. Mhm. Das soll sich jetzt aber ändern. Das hier sagen Menschen in Bremen dazu.
Es ist irgendwie so ein Stempel, den man dann aufgedrückt bekommt. Und den kann man dann unter Umständen jahrelang mit sich rumschleppen.
Die Einordnung ist manchmal nicht fair bei der Schufa.
Im Grunde genommen finde ich es ganz in Ordnung, einfach nachgucken zu können, inwieweit kann man den Leuten vertrauen. Finde ich eigentlich schon ganz gut.
Ich habe mit der Schufa auch nicht viel zu tun gehabt in meinem Leben, ne? Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wo mein Score liegt, ne?
Also ich behaupte mal, dass fast niemand weiß, wo sein Score liegt, außer er hat ihn vielleicht gerade angefordert. Das ging bislang einmal im Jahr kostenlos, aber ab jetzt kann man seinen Score jederzeit umsonst online auf der Schufa-Webseite ansehen.
Bisher war es so, dass dieser Score aus mehr als 250 Kriterien zusammengestellt wurde. Damit für uns eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar. Jetzt gibt es nur noch 12 Kriterien und für jedes Kriterium werden Punkte vergeben. Je höher meine Gesamtpunktzahl ist, desto besser ist meine Kreditwürdigkeit.
Und das sind so Kriterien wie, wie lange benutze ich schon eine Kreditkarte, wie viele habe ich überhaupt und ja, wie oft habe ich Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlt und sowas alles. Und dafür soll es auf der Webseite der Schufa dann auch noch weitere Erklärungen und auch Hilfen geben, um das endlich mal alles zu verstehen.
Also es wird verständlicher und die andere große Änderung ist die Transparenz, denn bisher war es recht schwierig, kostenlos an den eigenen Schufa-Score ranzukommen. Aber du hast schon gesagt, ab jetzt kann man den beliebig oft online einsehen und es ist eine neue Schufa-App geplant. Der Starttermin dafür ist allerdings aktuell noch nicht bekannt.
Wer mehr über seinen eigenen Schufa-Score wissen will, der muss sich aber erstmal registrieren. Aktuell gibt's von der Schufa eine Warteliste. Auf der Webseite meine-schufa.de, da werden die Anmeldungen nach und nach abgearbeitet und dann wird man aufgefordert, sich auch nochmal zu identifizieren.
Ja, macht Sinn. Sonst könnte ich mir auch deinen Score geben lassen. Will man ja vielleicht auch nicht. Im Moment geht diese Identifizierung nur, wenn man einen Personalausweis mit aktiver Online-Ausweisfunktion hat. In Zukunft soll das aber auch per Brief möglich sein.
Und das sind natürlich hochsensible Daten, ne? Also es muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die nicht in falsche Hände geraten, Sebastian. Und was noch sinnvoll ist, wir können unseren Schufa-Score auch beeinflussen. Also ich sehe jetzt direkt, wie es sich ausgewirkt hat, dass ich zum Beispiel letztens eine Rechnung nicht ganz pünktlich bezahlt habe. Denn ich kann auch meinen Score simulieren.
Also wie verändert er sich, wenn ich noch einen zusätzlichen Ratenkredit in Anspruch nehme oder was passiert, wenn ich eine von meinen Kreditkarten kündige? Das alles soll den Nutzern helfen, den eigenen Score zum Positiven zu verbessern. Die Verbraucherzentrale Sachsen rät auch regelmäßig, die jeweils über uns gespeicherten Daten abzufragen.
Genau, denn nur so lässt sich eben ein unter Umständen auch mal falscher Score identifizieren und beheben. Also sind da falsche Daten gespeichert, sollte man umgehend Widerspruch bei der Schufa einlegen.
Magda, was ist da eigentlich in Berlin schon wieder los bei dir? Besonders da breiten sich gerade neue Verbrecherorganisationen aus, die ursprünglich aus der Türkei stammen, die Gen Z-Mafia. Sehr jung, sehr brutal.
Ich habe auch aufgehorcht. Also tatsächlich konnte man in den letzten Monaten immer mal wieder in den Boulevardblättern lesen, diverse Schießereien in Fahrschulen, Supermärkte, auch Lokale wurden da beschossen. Und ja, das hat tatsächlich Methode. Zum Beispiel lief das bei einem Supermarktbetreiber so ab. Ein Mann ruft an, stellt sich als Ahmed von den Daltons vor, so heißt eine der Mafia-Gruppen, und er fordert 250.000 Euro Schutzgeld und er droht damit, die Läden in die Luft zu sprengen, wenn nicht gezahlt wird. Und kurz darauf sind dann auch wirklich 2 Filialen beschossen worden.
Erstmal relativ klassisch Schutzgelderpressung. Häufig werden Menschen aus dem türkisch-kurdischen Kulturkreis erpresst. Und so erklärt das der Mafia-Experte Chevri Güven.
Einige Geschäftsleute aus Berlin haben mich kontaktiert. Sie sagen, die Daltons und die Eskins verlangen 100.000, 200.000 Euro Schutzgeld nur für ein Jahr. Tatsächlich ist es natürlich kein Schutz. Es ist dafür, dass sie nicht angegriffen werden. Sie haben Angst und deshalb zahlen sie.
Es gibt mehrere Besonderheiten bei dieser Gen Z-Mafia. Der Mann, der auf die Supermärkte geschossen hatte, ist auch anschließend festgenommen und verurteilt worden. Und der ist zum Beispiel als Minderjähriger nach Deutschland gekommen. Und das sei typisch, sagt Chevri Güven.
Es gibt viele kurdische Asylbewerber in Deutschland. Wenn sie nach Deutschland kommen, erwarten sie eine Art Paradies. Aber dann sind sie mit der Realität konfrontiert. Und diese neuen Mafia-Gruppen bieten ihnen ein aufregendes Leben, etwas Geld und Beschäftigung. Deshalb positionieren sie sich in der Nähe von Flüchtlingsheimen, um dort junge Kurden anzuwerben.
Ja, diese Anwerbung ist das eine, was die Mafia-Gruppen hervorhebt. Das andere ist, dass sie sehr gewalttätig sind. Die benutzen teilweise richtig schwere Waffen wie Kalaschnikow, Maschinengewehre. Und sie gehen auch noch sehr offensiv mit der Gewalt um. So erklärt das der Investigativjournalist Osman Çaklı, der sich mit den Mafia-Gruppen beschäftigt.
Wenn die klassische Mafia einen Mord begangen hat, konnten wir nur spekulieren, wer dafür verantwortlich war. Jetzt ist es anders. Die neuen Gruppen verschleiern ihre Absichten nicht. Sie teilen Videos, in denen sie ankündigen, dass sie jemanden töten werden. Und wenn sie getötet haben, veröffentlichen sie auch das. Das ist etwas ganz Neues.
Und dann ist wirklich noch bemerkenswert, wie jung viele Täter sind. Nochmal Osman Çaklı.
Wir sehen jetzt, dass es nicht wenige Jugendliche gibt, die im Alter von 15 Jahren als Killer arbeiten. Allein in den vergangenen 3 Jahren wurden tausende Jugendliche festgenommen.
Bei dem jungen Alter nicht verwunderlich, dass sich die Gruppen gerne nach Comicfiguren benennen. Die Daltons aus Lucky Luke, aber zum Beispiel auch die Şirinler, das ist der türkische Name der Schlümpfe.
Und was machen die deutschen Behörden jetzt gegen diese neue Mafia? Also bei mir in Berlin gibt es schon eine Sondereinheit der Polizei, die sich damit beschäftigt, dass auch wirklich mittlerweile mehr Pistolen, mehr Gewehre auf den Straßen sind. Die gibt es seit November, diese Sondereinheit, und ihre Arbeit ist gerade auch um ein halbes Jahr verlängert worden. Die Beamten sollen die Waffen aus dem Verkehr ziehen und ja für weniger Schießereien und mehr Sicherheit sorgen.
Dazu gibt es auch die passende Einheit bei der Staatsanwaltschaft, die die Fälle bündelt und dann verfolgt. Oft gibt es da auch internationale Verstrickungen, deswegen arbeiten die Behörden auch mit Europol zusammen.
Die ganze Recherche zu diesem Thema kommt vom ARD-Politikmagazin Kontraste und wir packen euch den Link zum Film über die Daltons und die Gen Z-Mafia in unsere Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Wenn ihr mit Bus und Bahn zur Arbeit fahrt, könntet ihr am Donnerstag Schwierigkeiten bekommen. Die Gewerkschaft Verdi hat in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg zum Warnstreik aufgerufen. Weitere Bundesländer könnten noch dazukommen.
Und auch in Berlin gibt es einen Warnstreik, der hat mit dem Nahverkehr aber nichts zu tun. Am Flughafen BER Berlin-Brandenburg streiken morgen unter anderem Feuerwehrleute und andere Menschen, die den Betrieb koordinieren. Und deswegen sollen alle regulären Passagierflüge am Mittwoch ausfallen.
Bundeskanzler Merz will nicht dabei helfen, die Straße von Hormuz militärisch freizuhalten. Das hatte US-Präsident Trump von Verbündeten gefordert. Der Irankrieg sei keine NATO-Angelegenheit, sagt Merz. Auch die EU-Außenminister haben den Forderungen von Trump eine Absage erteilt.
Die katholischen und evangelischen Kirchen in Deutschland verlieren weiter Mitglieder. 2025 sind ungefähr 1,2 Millionen Menschen ausgetreten oder verstorben. Aktuell sind 23% der Gesamtbevölkerung in der katholischen Kirche. Ich habe gestern entdeckt, dass die Büsche im Park bei mir um die Ecke schon so zaghaft erstes frisches Grün aufblitzen lassen. Und obwohl es wirklich in Strömen geregnet hat, das hat mir so gute Laune gemacht. Genauso wie die nächste Meldung, denn ich liebe ihn, den Spargel. Und tatsächlich ist in einigen Bundesländern schon die Spargelsaison losgegangen am Wochenende.
Mega, ich finde es auch total lecker. Ich bin zwar gerade eher noch mit Grünkohl unterwegs, aber ich bin auch großer Spargelfan. Grün oder weiß, mag ich beides. Und ich bin nicht der Einzige. Bundesweit isst jeder von uns pro Jahr rund 1,4 Kilo Spargel.
Ich glaube, ich komme auf mehr.
Ich auch.
Allerdings sind meine Spargelquellen in Brandenburg noch nicht geöffnet, aber in der Region Baden oder in Rheinland-Pfalz gibt es tatsächlich schon welchen. Und wir gucken mal, ist das eine gute Idee, den wirklich jetzt schon zu kaufen?
Normalerweise denke ich bei Spargel eher so an Mai, also Ende Frühling, ja. Anfang Sommer. Aber jetzt gibt es ihn schon deutlich früher, weil wir schon so warme Temperaturen zwischendurch hatten. Aber manche Spargelbauern nutzen auch einfach Technik, um es ihrem Gemüse warm zu machen. Bernhard Bückenhoff und seine Tochter Charlotte Adelheid aus dem Münsterland in NRW, die haben ihrem Spargel quasi eine Fußbodenheizung gebaut. Und das führt dann dazu, dass sie besonders früh ernten können.
Wir haben hier Abwärme von einem benachbarten Biomassekraftwerk, das hier durch die Spargelfelder läuft. Und ja, dadurch wird hier der Boden ein bisschen aufgewärmt.
Ja, das ist für die Spargelbauern natürlich gut, wenn sie lange ernten können. Saisonende ist offiziell am 24. Juni. Heißt also, wenn sie jetzt schon anfangen zu ernten, können sie einen ganzen Monat länger Spargel auch verkaufen. Aber das muss man wissen, der Spargel hat noch einen echt stolzen Preis. 26 Euro kostet das Kilo zum Beispiel auf dem Mainzer Wochenmarkt. Und da gibt's lediglich einen Stand, der diesen super frühen Spargel verkauft. Die meisten Händler warten doch lieber noch ab.
Ja, so wie auch Monika Reimers, ebenfalls vom Wochenmarkt in Mainz.
Wir haben März, also Spargel ist eigentlich geht im Mai los und nicht im März. Und alles, was früh ist, ist viel Aufwand mit allem. Die Nächte sind zu kalt, als dass der Spargel entsprechend gut wäre.
Ja, da spricht sie was an. Wie ist das denn mit der Qualität? Bei dem stolzen Preis ist die Frage, lohnt sich das jetzt schon zuzuschlagen? Das hier sagt Spargelbauer Tim Ballreich vom Martinshof in Rheinland-Pfalz dazu. Er hat auch schon geerntet.
Wir waren besorgt in den kalten Februartagen, aber die Sonne der letzten Tage und Wochen hat schon gut getan und einiges aufgeholt offensichtlich. Ja, die erste Charge ist immer grenzwertig von der Qualität her, das ist aber auch normal und okay.
Also nur okay finde ich jetzt für den Kilopreis, da überzeugt mich noch nicht so ganz. Also vielleicht ist es doch gut, vielleicht noch ein paar Tage länger zu warten. Und es ist ja auch wie mit den ersten Erdbeeren immer, ne? Die ersten Stangen Spargel sind immer am teuersten, aber dann kommt immer mehr auf den Markt und dann geht auch der Preis runter. Also ist zumindest die Erfahrung aus den letzten Jahren.
Beim Preis spielen viele Faktoren eine Rolle. Der hängt unter anderem davon ab, wie viel geerntet wird. Und jetzt deutet sich ja durch das Wetter an, dass die Ernte dieses Jahr gut werden könnte. Das könnte also gut für uns sein, was den Preis angeht. Für den Spargel werden je nach Qualität und Sorte von unter 10 Euro bis zu 20 Euro pro Kilo fällig. So schätzt es der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerenbauer.
Allerdings nicht zu vergessen, der Mindestlohn ist ja am Anfang des Jahres erhöht worden auf 13,90 Euro pro Stunde und der gilt auch für Saisonarbeitskräfte. Schätze mal, es dürfte sich dann auch im Preis wiederfinden. Uli und ich haben euch gestern gefragt, ob ihr mit Lärm zu tun habt. Der macht auf Dauer nämlich krank. Und wir haben viele Meldungen von euch bekommen. Michael aus der Siegener Innenstadt in Nordrhein-Westfalen schreibt, er würde sehr gerne eigentlich aufs Land ziehen, aber dadurch, dass er eine Augenerkrankung hat und kaum was sieht, darf er kein Auto fahren und er braucht also die Möglichkeiten, alles fußläufig zu erreichen.
Jonas aus Fürth schreibt, der Verkehrslärm ist bei ihm nicht so schlimm, aber er ist Erzieher und in der Kita wird es gerne mal richtig laut. Kennen wahrscheinlich viele. Akustikdämmende Elemente sind teuer, zu teuer und Hörschutz dürfen er und seine Kolleginnen und Kollegen nicht tragen. Das ist also ganz schön heftig fürs Ohr.
Das verstehe ich aber auch. Stell mal vor, die laufen alle mit Hörschutz rum und hören ihre Kids nicht mehr. Aber ja, Saskia hat uns auch eine sehr ausführliche Mail geschrieben, dass sie hochsensibel ist. Und sie hat unter anderem gesagt, dass sie wirklich auch nur mit Gehörschutz rausgeht und Einkaufen überwiegend ihr Mann erledigt.
Das hier ist Luisa.
Ich bin jetzt in einen kleinen Ort gezogen, von Hamburg nach Passau. Und das, was mich am meisten stört, sind die Kirchengeräusche. Das ist jetzt nicht so laut wie ein Auto an der Straße, aber für mich richtig ungewohnt, weil ich das in Hamburg vorher nicht hatte. In Hamburg habe ich in der Nähe von einer Autobahn gewohnt. Da gab es aber richtig guten Lärmschutz, sodass ich da kaum was gehört habe, außer wenn der Wind richtig stand und ein LKW gehupt hat.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch über ein Thema, über das wir hier auch schon mehrfach geredet haben. Stichwort Energiewende. Der MDR-Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft begleitet den Braunkohleausstieg im mitteldeutschen Revier, also in Teilen von Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Die beiden Hosts Britta Felske und Ralf Geißler sind regelmäßig selbst mit dem Mikro unterwegs und sprechen mit den Menschen dort. Das Besondere daran, der Podcast ist als Langzeitdokumentation angelegt. Gerade ist schon die 5. Staffel erschienen, da kann man also wirklich die Entwicklung hören. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft findet ihr in ARD Sounds. Den Link packen wir euch in unsere Folgenbeschreibung.
Viel Spaß beim Hören und bis morgen.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.